Guten Tag aus der Bundespressekonferenz, wo ich heute zum fünften Mal versucht habe, von der Regierung zu erfahren, was passiert, wenn jemand positiv getestet ist und keine klinischen Symptome hat, also keinen Husten und keine Erkältungsanzeichen. Denn laut Weltgesundheitsorganisation sollte man dann ein zweites Mal testen. In Deutschland ist mir das nicht bekannt, dass da ein zweites Mal getestet wird. Und das betrifft Hunderttausende Menschen, die deswegen in Quarantäne waren, also ihrer Freiheit beraubt waren. Und schauen Sie sich an, ich habe es heute etwas anders gefragt, schauen Sie sich die Szene an.
Herr Reitschuster zum Thema Corona.
An Frau Neuber, wie ist das mit den PCR-Tests, die positiv ausschlagen und bei denen es keine klinischen Symptome gibt? Wie wird das gehandhabt? Gibt es da die Möglichkeit für einen Zweitest? Fußballspieler und Prominente machen das ja oft. Wie ist die Regelung? Was hat sich da geändert seit Einführung der PCR-Tests? Danke.
Ja, Herr Reitschuster, ich glaube, es ist jetzt das fünfte Mal, dass Sie die Frage stellen. Herr Drosten hat Ihnen dazu Auskunft gegeben, Herr Wieler, Herr Gülde, und am Montag haben Sie auch noch mal Herrn Kautz gefragt. Ich habe dem jetzt wirklich nichts mehr hinzuzufügen.
Zusatz, Herr Reitschuster?
Ja, es ist tatsächlich das fünfte Mal, dass Sie die Frage stellen. Und es muss doch möglich sein, dass man beim fünften Mal eine Antwort bekommt. Also noch mal die Frage, wie handhaben Sie das?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Mir fehlen da einfach nur noch die Worte. Denn ich denke, in einer demokratischen Gesellschaft ist eine Regierung immer Rechenschaft schuldig und vor allem dann, wenn sie Grundrechte massiv einschränkt. Die Art und Weise, wie hier diese Frage zum fünften Mal nicht beantwortet wird, ist in meinen Augen eine Ohrfeige für alle Bürger und Bürgerinnen in diesem Lande. Es ging dann noch weiter. Schauen Sie sich meine Frage an Herrn Seibert zur Bundeskanzlerin an.
Herr Reitschuster.
Herr Seibert, ich wäre jetzt fast geneigt zu fragen, wie man an Ihre Handynummer kommt, wenn Kollegen die haben. Aber zur Sache, die Kanzlerin hat ja am 2. Februar, beziehungsweise nach dem Impfgipfel, hat sie gesagt, Zitat Focus Online, Überschrift, Merkel erteilt Privilegien für Geimpfte, klare Absage. Am gleichen Abend kam dann bei Merkur.de das Zitat von Frau Merkel, dann muss man vielleicht Unterschiede machen und sagen, wer das nicht möchte, also impfen, der kann bestimmte Dinge vielleicht nicht machen. Wie kam es denn zu dem Stimmungswandel innerhalb von 24 Stunden? Danke.
Erst einmal hat sich die Bundeskanzlerin gestern auch noch mal ganz klar mit dem fälschlichen Begriff von Privilegien auseinandergesetzt in diesem Interview. Es geht natürlich nicht um Privilegien, weswegen dieses auch nicht der Begriff ist, den sie in dem Interview da gestern verwendet hat, sondern es geht darum, dass wir alle Grundrechte haben und dass diese Grundrechte aus Gründen der Pandemie zurzeit eingeschränkt sind. Und wenn es also Öffnungen gibt, dann ist das nicht eine Rückkehr zu Privilegien, sondern eine Rückkehr zu Grundrechten. Das ist mal das Erste. Und dann hat sie sich geäußert, hat sie zweitens gesagt, das ist selbstverständlich und das ist die Politik der Bundesregierung, eine freiwillige Entscheidung jedes Bürgers, jeder Bürgerin sein wird und bleiben wird, sich impfen zu lassen. Wir hoffen auf eine sehr starke Impfbeteiligung, das ist, glaube ich, klar. Die EMA hat sichere und wirkungsvolle Impfstoffe zertifiziert nach reiflicher Prüfung. Deswegen werben wir um Vertrauen für diese Impfstoffe, aber es bleibt freiwillig. Und dann hat sie sehr viel später, und das ist jetzt etwas, was man sicherlich noch nicht genauer sagen kann, darüber gesprochen, was sein könnte, wenn Menschen dann, wenn allen anderen ein Angebot gemacht worden ist, wenn Menschen dann sagen, ich will das aber nicht und ob das dann zu bestimmten Einschränkungen führen würde oder nicht. Mehr kann ich Ihnen dazu heute noch nicht sagen. Das Entscheidende ist, es bleibt freiwillig. Wir hoffen auf eine große Beteiligung und werben auch dafür.
Zusatz, Herr Reitschuster?
Ich verstehe es jetzt aber immer noch nicht. Gab es diesen Sinneswandel, wenn sie am Montag sagte, keine Sonderrechte und am Dienstag dann sich das vorstellen konnte, oder gab es diesen Sinneswandel nicht?
Von Sonderrechten ist doch gar nicht die Rede.
Ja,
ich weiß schon, was Sie meinen, und davon ist nicht die Rede gewesen.
Ich bin daraus nicht schlau geworden. Noch ein Hinweis, die Sache mit dem Handy, das ging darauf zurück, dass zuvor ein Kollege von der Bild-Zeitung kurz nach seiner Frage sagte, er habe einen Link auf das Handy von Herrn Seibert geschickt. Und deshalb meine Frage, wer hat die Handynummer und wer hat die nicht? Wie ist das mit der Gleichbehandlung? Das war also hier die Insider-Frage am Anfang. Ich habe dann noch gefragt zu YouTube, weil ja auf meinem Kanal schon viel gelöscht wurde. Einmal konnte ich nachweisen, dass es widerrechtlich war. Einmal hat YouTube freiwillig nachgegeben. Und bei zwei Fällen ist es noch anhängig. Und schauen Sie sich die Frage an.
Herr Reitschuster, war das noch eine Nicht-Corona-Frage? Dann bitte.
Und zwar Herr Seibert und gegebenenfalls Herr Dr. Lammert. Herr Seibert, Sie hatten hier im Januar ausgeführt, dass die Bundesregierung, die Kanzlerin, das sehr kritisch sehe, dass der Account von Präsident Trump auf Twitter gesperrt wurde. Nun kommt es in Deutschland massiv zu Sperrungen, gerade auf YouTube. Ich habe das auch persönlich erlebt. Vor Gericht haben die nicht Bestand, aber die Gerichtsverfahren sind sehr teuer. Da besteht keine Waffengleichheit. Höchstrichterliche Rechtsprechung sagt wegen der Monopol.
Ich glaube, wir haben Ihren Punkt verstanden.
Genau. Was machte die Bundesregierung? Hat die Bundesregierung Pläne, hier etwas zu unternehmen?
Also das, was ich damals im Namen der Bundeskanzlerin gesagt habe über die komplette Sperrung des YouTube-Accounts, des Twitter-Accounts des amerikanischen Präsidenten, das hat Bestand. Da ging es nicht um eine Anmerkung zu einem einzelnen Tweet, sondern da ging es um die komplette Sperrung, also die komplette Verweigerung des Zugangs. Und wir haben damals gesagt, dass dafür ein staatlich gesetzlicher Rahmen demokratisch zustande gekommen sein muss und dass das nicht im Ermessen von Unternehmensführungen liegen soll. Und dazu habe ich jetzt heute auch nichts Neues hinzuzufügen. Wir haben in Deutschland eine juristische Situation durch das Netzwerkdurchführungsgesetz. Durchsetzungsgesetz, das kann Ihnen das zuständige Justizministerium sicherlich genauer erklären. Aber ich kenne jetzt auch nicht Ihre persönlichen Probleme mit diesem Sachverhalt.
Zusatz. Sie haben jetzt gesagt, dass ein gesetzlicher Rahmen zustande kommen soll. Ist das dahingehend aufzufassen, dass Sie das vorhaben, wenn Sie sagen, der soll zustande kommen?
Ja, ich habe ja in Deutschland das zuständige Gesetz das genannt. Das ist ein wichtiges Gesetz, um genau diese Ziele zu erreichen.
Ja, also da auf das Netzwerkdurchsuchungsgesetz zu verweisen, dass ja einer der Gründe dafür ist, dass so eine Zensur durchgeführt wird, das ist schon etwas, was ich jetzt ganz diplomatisch als eigenwillig bezeichnen würde. Großes Thema war dann heute noch Nawalny. Ich habe mich selber da nicht zu Wort gemeldet, weil beim Thema Nawalny kommen wirklich viele kritische Fragen und das ist ja auch gut so. Ich vermisse bei anderen Themen generell in unserer Presse manchmal dieses kritische Nachhaken. Und ganz kurz zum Fall Nawalny. Dieser Prozess, ich habe ja 16 Jahre in Russland gelebt, ist eine Farce. Der Europäische Gerichtshof in Straßburg hat das Urteil, um das es überhaupt geht, in der Grundsache aufgehoben als willkürlich und nicht rechtens. Und wegen dieses willkürlichen und nicht rechtsstaatlichen Urteils aus erster Instanz kommt er ja jetzt wieder ins Gefängnis, weil er die Bewährungsauflagen nicht eingehalten hat. Also da muss man ganz klar sagen, ich kritisiere ja hier sehr viel in Deutschland. Es gibt auch ganz, ganz viele Gründe zu kritisieren, aber das sind schon nochmal Maßstäbe, die sind nicht vergleichbar. Auch in Moskau sind jetzt noch viele im Gefängnis bzw. in Arrest wegen dieser Proteste dagegen. Das ist eine andere Größenordnung, aber das sollte uns nicht daran hindern, auch hierzulande kritisch zu sein. Und deshalb hier jetzt nochmal die Aussagen von Steffen Seibert zu Russland und ein paar Bilder von den Demonstrationen in Berlin. Nochmal, das ist keine Gleichsetzung, das ist kein Whataboutismus. Whataboutismus ist, dass man ein Unrecht mit dem anderen aufhebt, aber ich finde, gerade wenn man das in Russland kritisiert, und ich kritisiere das sehr scharf, dann sollte man im eigenen Land ganz genau hinschauen und auch nicht mal in Ansätzen so etwas durchgehen lassen. Schauen Sie sich's an.
Der Kreml muss außerdem das Recht auf Meinungsäußerung und auf Versammlungsfreiheit gewährleisten. Und das bringt mich zu den zahlreichen Berichten in den internationalen Medien im Netz von empörenden Beispielen von Polizeibrutalität, Polizeigewalt gegen friedliche und wehrlose Demonstranten, gegen Menschen, die nur das tun, was ihr Recht ist, auch so wie es als Recht in der russischen Verfassung verankert ist, in internationalen Menschenrechtsabkommen ohnehin, nämlich das Recht, seine Meinung zu vertreten und seinen Protest friedlich vorzubringen. Die Bundesregierung verurteilt diese systematische Gewaltanwendung gegen friedliche Demonstranten. Wir erwarten von Russland außerdem, dass es sich an das Chemiewaffenübereinkommen hält und die Umstände des Chemiewaffenanschlags gegen Herrn Nawalny auf russischem Boden aufklärt.
Von dem Mann. Das ist also ein Mensch, der hier liegt, der Mann schreit, Leute, wir sind Brüder. Hier wieder ein Fußtritt gegen einen am Boden liegenden Demonstranten. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Der Mann lag schon am Boden und dann gab es noch von hinten einen Fußtritt. Von
die eigenen Leute werden angegriffen. Aber ja, schön.
Also hier wird einer mit dem Roten Kreuz im ein Sanitäter wird hier fahren. Schubsen Sie mich weg, bitte schubsen Sie mich doch nicht weg, Sie. Herr mit der Nummer 14321, warum wäre ich weggeschubst?
Als Faschisten!
Und was die Proteste draußen vorm Reichstag angeht, die Kritiker bis hin zu sogenannten Corona-Leugnern durften ihre Position deutlich machen. Die Polizei hat ein Auge zugedrückt.
Das war es heute aus der Bundespressekonferenz. Ich möchte noch kurz was ankündigen für die Seite. Und zwar habe ich jetzt aus Friseur meisterlicher Hand endlich eine Beurteilung, wie es um die Frisuren unserer Großkopferten, wie man das in Bayern nennt und wie es beim Thema Frisuren besonders passt, steht. Schauen Sie sich auf www.reitschuster.de an, wer von unseren Politikern sich ganz offensichtlich an die Friseurverbote hält und wer wahrscheinlich einfach gut befreundet ist mit Leuten, die eine erstaunliche Fähigkeit im Schneiden von Haaren haben, denn wir wollen ja niemanden etwas unterstellen. Und ganz kurz nochmal, ich mache überhaupt niemand einen Vorwurf, der sich jetzt für einen Haarschnitt einsetzt oder Möglichkeiten hat, werde das auch tun, aber diejenigen, die das den anderen verbieten, an denen sollten andere Maßstäbe angewandt werden und die sollten die vor allem an sich anlegen. Das war's für heute. Grüße aus der Bundespressekonferenz und fast hätte ich es vergessen. Hier bin ich noch an der Bauerndemo vorbeigefahren. Hier sehen Sie ein paar Bilder. Leider hatte ich es schon eilig, konnte nicht mehr mit den Bauern sprechen. Und jetzt sind sie auch schon weg, wenn ich zurückfahre. Vielleicht schaffe ich es ja noch irgendwann zu denen zu fahren. Aber ganz erstaunlich, dass die großen Sender da nichts bis ganz, ganz wenig darüber berichten. Black Lives Matter. In Amerika etwas Tragisches passiert, da ist das große Thema, wenn unsere Bauern um ihre Existenz sich Sorgen machen müssen, wenn sie seit Tagen hier in Berlin demonstrieren, nichts. Da die Maßstäbe alle stimmen. Jetzt muss ich Schluss machen, wenn ich mich schon verhasple. Alles Gute und ich hoffe, es war heute auch zu hören, obwohl ich mein Ansteckmikro vergessen habe heute ohne Puschel. Alles Gute, ciao, auf Wiedersehen.